JusuCast, Podcast der Jusos Unterbezirk Aurich. Ja, moin zusammen. Heute wieder eine Folge vom JusuCast, dem Podcast der Jusos im Landkreis Aurich. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast, der auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast aufgetreten ist, den Bundestagsabgeordneten, parlamentarischen Staatssekretären und auch Vorsitzenden von der SPD im Unterbezirk Aurich, Johann Saathoff. Herzlich willkommen, Johann.
Ja, moin Hannes. Besten Dank für den Nöben.
Ja, freut mich sehr, dass wir wieder zusammensitzen. In den letzten Monaten nach unserem letzten Podcast ist viel passiert. Und darum, du hast viel zu tun. Ich frage deshalb erstmal, wie geht's dir aktuell? Wie geht's dir aktuell mit den Krisen? Wie geht's dir generell mit deiner Arbeit? Berichte mal, wenn du ganz kurz möchtest.
Ja, danke fürs Interesse, Hannes. Also persönlich geht's mir gut, gesundheitlich auch. Allerdings ist schon die Situation angespannt, keine Frage. Auch noch mal angespannter nach den beiden Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, wo die FDP ja, sagen wir mal, underperformed hat, aus deren Sicht jedenfalls. Für uns Sozialdemokraten gilt ja, dass wir sowieso überall alleine regieren wollen, da brauchen wir die anderen ja eigentlich gar nicht. Aber man sieht, dass die Nervosität bei den Liberalen stärker wird. Das ist ganz klar so und das bringt natürlich auch bestimmte Situationen zutage, die manchmal auch schwierig zu diskutieren sind. Was mich persönlich ein bisschen irritiert im Moment, ist, dass neben dem, was wir bisher bewerkstelligt haben, was viele Menschen schon gar nicht mehr auf der Pfanne haben, nämlich wie kommen wir gut mit diesem Land durch die Corona-Krise und wie schaffen wir es eigentlich, die Situation russischer Angriffskrieg auf die Ukraine und deren Auswirkungen auf Deutschland zu bewältigen, dass das völlig aus dem Blick gerät und spätestens seit diesen beiden Landtagswahlen vor allen Dingen Migration als das zentrale Problem der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland identifiziert wurde. Ich hatte auch den Eindruck, innerhalb von 2 Stunden zwischen 18 und 20 Uhr an diesem Wahlsonntag war das so. Ich glaube, dass das nicht so ist. Also wenn man sich die Zahlen ganz genau anguckt, dann sieht man, dass wir 1,1 Millionen Menschen haben, die vor Krieg und geflüchtet sind aus der Ukraine. Und dass die Menschen, die aus anderen Teilen der Welt Hilfe und Zuflucht bei uns suchen, ungefähr 240.000 Menschen sind. Das sind auch viele, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir nicht in der Lage wären, das zu bewerkstelligen. Und mir macht schon ein bisschen Sorge der Ruck nach rechts, der dann plötzlich stattgefunden hat, wo dann auch der ein oder andere versucht, dann wirklich rechte Slogan aufzunehmen und die Migration in das Zentrale, in das Zentrum unserer Probleme zu stellen. Und das macht mir ein bisschen Sorge im Moment. Da gibt es ja eine Antwort der Bundesregierung auch dazu, schon auch genau zu gucken, wie schaffen wir es, Migrationsabkommen Menschen zu uns zu kriegen, die wir dringend brauchen. Wir haben 1,9 Millionen Menschen, die uns fehlen als Arbeitskräfte und Fachkräfte. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass Menschen, die hier Straftaten begehen, natürlich auch abgeschoben werden, keine Frage. Aber ich glaube, dass wir auch noch ein paar andere Dinge haben, die uns in der Bundesrepublik Deutschland gerade beschäftigen sollten. Und das hat was damit zu tun, wie Demokratie sich entwickelt und wie Menschen Demokratie wahrnehmen. Aber dazu können wir sicher gleich noch mehr sprechen.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Es haben Landtagswahlen stattgefunden. Es haben ja auch viele Kongresse im Sommer stattgefunden, wo man über Migration gesprochen hat, wo man auch über ja, Katastrophenschutz teilweise gesprochen hat, weil alle Herausforderungen irgendwie im Moment zusammenkommen. Also du hast gerade ja schon gesagt, wir haben eben das Problem Migration, wir sind immer noch teilweise in Corona-Nachwehen, wenn man das so sieht. Und wir haben eben auch einen Rechtsruck, man merkt es überall, man merkt es auch bei uns in Ostfriesland. Was persönlich hast du denn schon hier vor Ort gespürt oder auch vielleicht in den sozialen Medien, was sich da in den letzten Monaten verändert hat?
Ich bin schon erschrocken. Das hat auch was mit der Migrationsdiskussion zu tun, aber nicht nur, glaube ich. Und ich will es mal so ein bisschen auffächern in Jüngere und Ältere, sage ich jetzt mal. Also wenn ich mit Schülergruppen, du weißt das ja, kommt eigentlich fast keine Schule irgendwie in der 10. Klasse an mir vorbei, Wenn ich mit Schülergruppen diskutiere, dann frage ich jetzt regelmäßig, wer von euch kann sich denn eigentlich vorstellen, mal politisch tätig zu werden? Also da rede ich über ehrenamtlich, muss ja nicht gleich ein Bundestagsabgeordneter darüber rauskommen. Und das sind bei 100 einer oder eine vielleicht. Also die sich das überhaupt vorstellen können, mal irgendwas politisch zu machen. Das heißt, 99% können sich das nicht vorstellen. Und das finde ich erschreckend, ehrlich gesagt. Denn da bricht uns eine ganze Generation weg. Und das Bewusstsein bei den jungen Menschen ist nicht dafür da, dass die Demokratie von irgendjemandem ja auch weitergetragen werden muss. Deswegen habe ich mir fest vorgenommen, jetzt noch mehr mit jungen Menschen im Austausch zu sein. Nicht nur darüber, dass ich das erkläre, was wir in Berlin so machen, sondern auch dazu aufrufe, aktiv an der Demokratie sich zu beteiligen. Weil wir es sonst anderen überlassen, die vielleicht demokratische Elemente wie Wahlen nutzen, aber am Ende keine Demokratie im Sinn haben. Und das ist eine echte Gefahr, die wir in der Bundesrepublik Deutschland gerade haben. Das spüre ich deutlich. Und wenn ich an die Lebensälteren oder sagen wir mal die Erfahreneren denke, dann bin ich irritiert, wie kurz die Zündschnur geworden ist bei ganz vielen, selbst auch bei Genossinnen und Genossen. Und für mich beispielgebend war so das Heizungsgesetz von Habeck. Als das rauskam, war ja auch zu Recht eine Riesenaufregung im Land, auch innerhalb unserer Partei eine Riesenaufregung. Es war aber ja nur der Beginn der politischen Debatte. Und ich habe ganz viele Menschen erlebt, auch so in meinem Alter, die zu diesem Beginn der politischen Debatte zugemacht haben und nicht mehr bereit waren, über dieses Thema zu sprechen. Sie waren dann nach eigenem Bekunden politikverdrossen. Tatsächlich waren sie aber auch demokratieverdrossen. Und das sind ja noch zwei unterschiedliche Dinge dann dabei. Und ich habe mich gewundert darüber, dass Menschen, die so lange schon auch in einem demokratischen System sind und sich bewegen, dass sie nicht verstehen, dass die Demokratie Teil der Lösung ist. Wenn ein Problem auftaucht, dass der Gesetzentwurf von Herrn Habeck war zweifelsfrei ein Problem für die Menschen, keine Frage, dass man dann die Demokratie nutzt, nämlich den Kontakt zu den Fraktionen, dieses Gesetz dann so zu verändern, dass es auch Sinn macht, dass das als Lösungsweg gar nicht genommen wurde, sondern Demokratie wurde nicht als Teil der Lösung gesehen, sondern als Teil des Problems. Und das macht es natürlich dann schwierig, wenn man mit Menschen zu tun hat, die nicht mehr in dem Bewusstsein leben, dass Kompromisse schließen Wesensmerkmale der Demokratie sind. Dass Streit, auch manchmal öffentlicher Streit, im Prinzip ein Wesensmerkmal der Demokratie ist. Denn man ringt um gute Argumente und muss sich dann auf etwas miteinander verständigen. Und Menschen nehmen zunehmend politischen Streit wahr, als die können das eben nicht. Sie wollen aber auch nicht, dass Hinterzimmergespräche geführt werden. Also sie wollen schon auch alles transparent mitbekommen, aber man soll sich nicht streiten und trotzdem aber mit seinen Werten auch gegeneinander durchsetzen, geht natürlich nicht. Also das ist ein unlösbares Problem dann dabei. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Leute auch froh darüber sind, dass das nicht zu lösen ist und dass das der Grund ist, warum sie sich von Politik verabschieden. Und das ist schwierig im Moment, denn wir sehen, wie die Rechten immer stärker werden. Und sie müssen nicht mal irgendwas dazu tun. Sie sind einfach da sozusagen als sogenannte Alternative. Und die anderen Parteien, die auf demokratischen Grund stehen, die verlieren nach und nach, obwohl die Rechten zu keinem der zentralen Fragen in der Bundesrepublik Deutschland auch nur irgendwie in ansatzweise eine vernünftige, sinnbringende Antwort hat. So, und ich verstehe ja, dass Menschen auch von mir aus mit der Koalition unzufrieden sind in einzelnen Fragen. Sie können jederzeit auch mich ansprechen, wenn Sie wollen. Aber dass Sie deswegen bereit sind, die Demokratie zu opfern in der Bundesrepublik Deutschland, nach dem, was hier auch passiert ist, was hier auch an Verbrechen in der Geschichte passiert sind, ist das für mich völlig unverständlich.
Du hast gerade von Parteien gesprochen und aktuell ist es ja so, dass die Fraktion im Bundestag der Linken mit ja, einer weiteren, wahrscheinlich zu gründenden Partei bald zu tun haben wird, nämlich BSW. Wie ist denn da dein Eindruck dazu, wenn du da was zu sagen möchtest?
Ja, man soll ja in allem irgendwas Positives sehen, seitdem es diese eigenartige Bewegung gibt, ist ja die Zustimmung für die AfD um 5% gesunken. Ehrlich gesagt, ich hatte das nicht für möglich gehalten, aber Das ist ja erstmal was Positives, sagen wir mal so. Ich meine, diese Gruppierung BSW oder das Bündnis, nennt sich ja Bündnis, nennen wir es mal Bündnis. Dieses Bündnis muss sich ja erst noch bewähren. Für das Bündnis gilt ja im Moment genau das Gleiche wie das, was ich für die AfD gesagt habe, nämlich dass es keine Konzepte für irgendetwas gibt. Und was denn tatsächlich an konzeptioneller Arbeit dahinter steckt, das bleibt nochmal abzuwarten dann. Das wird ja interessant sein, wie man eine spezielle Sichtweise auf Migration verbinden will mit einer linken Grundhaltung. Also ehrlich gesagt, ich kriege diesen Knoten noch nicht zustande, aber wahrscheinlich kann Frau Wagenknecht uns darüber aufklären. In der Vergangenheit habe ich ehrlich gesagt einige Reden von Frau Wagenknecht gehört und mich hat sie nie überzeugt. Weil es einfach Reden sind, die mit ganz vielen Widersprüchen versehen sind, die nicht aufgeklärt werden dann dabei. Also ich finde den einheitlichen Kurs nicht da drin. Und ich glaube, dass innerhalb der Partei das größte Problem in der Solidarität untereinander besteht. Und das ist ja im linken Spektrum nicht ungewöhnlich, dass man mit dem eigenen Wert Solidarität Schwierigkeiten hat und dann eben zu einer Ausgründung kommt. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Ja, also die Parteienvielfalt, aktuell ist es ja noch ein eingetragener Verein. Wer weiß, was da rauskommt am Ende. Ist natürlich interessant, wie es denn weitergeht im Bundestag, wenn die Fraktion dann sich quasi ja auflöst schon fast, wenn diese ganzen Leute damit weggehen. Das wird wahrscheinlich noch eine interessante Geschichte im nächsten Jahr sein, auch ja, wenn da die ersten Wahlen wieder stattfinden, wo dann vielleicht ja auch das Bündnis dann eventuell schon antreten kann. Das weiß man ja noch nicht genau.
Soweit sind wir ja noch nicht, Hannes. Ja, genau. Also von daher können wir da jetzt noch nicht drüber spekulieren. Ich fände es schon eigenartig, wenn sich die Fraktion der Linken auflöst und dann sozusagen eine Riesengruppierung da ist, die dann fraktionsungebunden sind. Und das muss man absehen, ob es denn so kommt oder nicht so kommt. Das wissen wir erst noch nicht. Außerdem entscheiden das ja auch die Mitglieder der Fraktion und nicht wir. Das können wir uns nur von außen angucken. Und auf die ersten Wahlergebnisse bin ich auch gespannt. Auch dann, wenn man in Verantwortung ist, dann kommt es ja eigentlich erst drauf an. Ne?
Das stimmt, ja. Wir haben gerade kurz das Thema Migration schon angesprochen. Du hast durch deine Funktion, denke ich mal, auch oft damit zu tun. Oder erlebst zumindest auch in Gesprächen immer mit verschiedenen anderen Amtsträgern vielleicht, was die da so für eine Sicht haben. Ja, wie stehst du zu den Entscheidungen auch, die vielleicht Nancy Faeser getroffen hat, also deine Chefin im Bundesinnenministerium? Ja, wie hast du das damals aufgenommen, als diese ganzen Entscheidungen da getroffen worden sind?
Also ich finde, wir haben eine ganze Menge gemacht für die Menschen, die hier Hilfe und Zuflucht suchen. Also wir haben dafür gesorgt, dass sie schneller arbeiten können. Wir haben dafür gesorgt, dass sie mit dem Chancenaufenthaltsgesetz, wenn sie sich in der Bundesrepublik zurechtfinden und wenn sie sich hier integriert haben, auch die Möglichkeit haben, dann eine dauerhafte Bleibeperspektive zu bekommen und. Wir haben eine ganze Menge sozialdemokratischer Inhalte auch auf den Weg gebracht, die ersten zwei Jahre, und finde, dass Nancy Faeser da eine hervorragende Arbeit geleistet hat. Auch bei der Frage Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine war es die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die dafür gesorgt hat, dass die hat einen blöden deutschen Namen Massenzustromrichtlinie innerhalb der Europäischen Union gezogen wird, sodass die Menschen Freizügigkeit in Europa besitzen und auch das Recht haben auf Zugang zu Bildungssystemen und zu sozialen Sicherungssystemen. Ich glaube, dass das absolut richtig war. Jedenfalls entspricht das meinem Wertebild, wie man mit Menschen umgeht, die vor Bomben und vor Krieg in der Ukraine flüchten. Gepaart mit dem, was wir an Hilfsleistungen der Ukraine gegenüber liefern, nicht nur militärisches, sondern auch zivile Hilfsgüter, über das THW zum Beispiel, finde ich, hat das Bundesinnenministerium genau die richtige Antwort geliefert. So in der Migrationsdebatte, die wir jetzt haben, also die Frage Abschiebung für Abschiebung, sind Bundesländer zuständig. Wir setzen den gesetzlichen Rahmen dafür, wenn jemand gegen Gesetze verstößt, wenn jemand sich weigert, seine Identität preiszugeben oder nicht daran mitwirkt, die Identität zu überprüfen zu können. dann hat er eben selber auch letzten Endes auch sein Asylrecht verwirkt. Ob das verwirkt ist oder nicht, das entscheidet aber ein Gericht und niemand anders. Und daran fummelt auch niemand, denn am Ende gilt das Grundgesetz und im Grundgesetz steht das Asylrecht. Und trotzdem reicht es ja nicht, einfach nur abzuwarten und zu gucken, was sich entwickelt, sondern es macht Sinn, dann auch über Migrationsabkommen zu sprechen. Das macht die Bundesinnenministerin höchstpersönlich, aber sie hat auch einen zuständigen Beauftragten für diese Migrationsabkommen, der in den Ländern, wo das möglich ist, diese Migrationsabkommen vorbereitet, um eben Schleusern auch das Handwerk zu legen und deren Geschäftsmodell trocken zu legen. Und das halte ich für absolut richtig.
Wir haben schon viel über Ukraine gesprochen und wir haben viel auch schon generell mal über Israel jetzt gesprochen. Aber der aktuelle, oder wie siehst du die aktuelle Situation in der Ukraine? Weil wenn man so die Nachrichten sieht, logischerweise wird aktuell viel über Israel gesprochen. Aber ja, wie schätzt du das da vor Ort an? Wir haben mal darüber gesprochen, dass man auch die Zivilgesellschaft schützen muss. Das ist ja eigentlich der Hauptpunkt. Ja, Anfang 2022 haben wir das erste Mal darüber gesprochen. Wie ist dein aktueller Eindruck da zu der Lage, die da herrscht?
Ja, es ist immer noch maximal bedrückend, dass jeden Tag Hunderte von Menschen an der Front sterben, erschossen werden, umgebracht werden. Das ist natürlich etwas, was, wenn man in politischer Verantwortung steht, nicht im geringsten irgendwie akzeptiert werden kann. Mein Aufruf ist ja immer auch zu gucken, wie kriegt man das eigentlich hin, dass das Morden aufhört. Das ist natürlich in dieser Frage extrem schwierig, denn wir haben es mit einem Angriffskrieg Russlands zu tun. Russland ist der Aggressor. Das darf man auch nach so vielen Monaten Krieg nicht aus dem Blick verlieren. Also ich höre das ab und zu mal, dass Leute sagen, ja, aber die Ukraine ist ja nicht bereit, in Waffenstillstandsverhandlungen einzutreten. Am Ende ist Russland der Aggressor. Und wenn aus Russland gesagt wird, ja, die Ukraine sei nicht bereit, für Frieden zu sorgen, dann glaube ich, ist der erste richtige Schritt, wenn Russland aufhört, die Ukraine anzugreifen und sich wieder in ihre eigenen Grenzen zurückzieht. Das wäre die Grundlage, um dann ernsthaft darüber zu sprechen, wie kann man es schaffen, dass das Morden an der Grenze aufhört. Und wie kann man es schaffen, dass man eine dauerhaft stabile Grundlage dazu entwickelt? Und dazu aufgerufen sind natürlich nicht nur Politiker in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in der ganzen Welt, dafür eine Grundlage zu finden. Im Moment sehe ich da wenig hoffnungsvolle Zeichen. Das sage ich ganz ehrlich. Die geglaubt haben, das würde sich schon irgendwie abschleifen oder es würde sich irgendwie zu unserem Frozen-Konflikt umwandeln, die sind bisher eher nicht bestätigt worden, sagen wir mal. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Konflikt, nämlich der Angriff, der genauso völkerrechtswidrig und barbarisch ist, der Hamas auf Israel und die Antwort darauf dann, der uns nochmal zusätzlich beschäftigt. Also die Welt ist in den letzten Monaten nicht ruhiger, sondern noch viel unruhiger geworden.
Das stimmt. Und wie siehst du dann vielleicht auch die Situation der Europäischen Union in dem Kontext? Die ja jetzt eben auch durch ihre 27 Mitgliedstaaten natürlich auch eine große Kraft bündeln könnte, um auch im Bereich Israel oder auch im Bereich Ukraine tätig zu werden, was sie auch ja schon getan hat. Aber die aktuelle Situation in der europäischen Ebene ist auch ja nicht so einfach, ja, was das dort angeht.
Das stimmt. Wie du selber weißt, steht Europa ja auch vor neuen Wahlen im nächsten Jahr. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Huckeback-Kandidatur, freue ich mich sehr drüber.
Ja, danke.
Und demzufolge wird es jetzt natürlich auch eine Zeit geben, wo auf der europäischen Ebene nicht mehr allzu viele Entscheidungen fallen können. Trotzdem muss man sagen, dass der europäische Katastrophenschutzmechanismus hat funktioniert. Also alle Hilfeleistungsersuchen der Ukraine sind zum Beispiel über das EU-Katastrophenschutzmechanismusverfahren dann an die jeweiligen Mitgliedstaaten gemeldet worden. Die Mitgliedstaaten melden der EU wieder und dann wird sozusagen konzertiert dann auf die jeweiligen Hilfeleistungen dann geliefert. Das ist etwas, was sich echt bewährt hat. Das kann man nicht anders sagen. Und Europa ist sicher auch ein politisches Gewicht, Aber nicht alleine. Das heißt, die Europäische Union ist darauf angewiesen, dass die anderen globalen Player, vor allen Dingen allen voran würde ich sagen, USA, aber auch China zum Beispiel, dann sich zu diesem Konflikt und zu dem Krieg dann auch äußern und dazu beitragen, was sie können, dass der Aggressor dann auch ein Einsehen hat.
Ja, also du hast gerade schon kurz das Thema Katastrophenschutz angesprochen, was aktuell auch in den Kreisen und in den Ländern stark diskutiert wird. Was sind da denn so Punkte, die in den nächsten Monaten vielleicht sich verändern werden, die vielleicht auch sichtbar sich verändern werden?
Ja, wir haben ja eine Bundesregierung aus dem Bundesinnenministerium heraus eine Resilienzstrategie entworfen. Das war sozusagen unser erster Schritt nach dem russischen Angriffskrieg. Also zu gucken, was brauchen wir eigentlich, um uns insgesamt resilienter aufzustellen. Also wie kriegen wir es eigentlich hin, Menschen zu warnen? Wie kriegen wir es hin, unsere Gefahren zu identifizieren, die auf uns zukommen könnten? Wie schaffen wir, eine Gefahrenabwehr zu organisieren und aus Krisen nochmal wieder zu lernen, um uns weiter resilienter aufzustellen? Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, an dem arbeiten wir gerade, dass wir ein kritisches Dachgesetz machen, also kritische Infrastruktur in einem Gesetz identifizieren. Das hört sich simpel an. Es ist aber tatsächlich so, dass das bisher nicht definiert ist, jedenfalls nicht im physikalischen Raum. Im IT-Sektor haben wir kritische Infrastruktur identifiziert, auch per Gesetz Kritisverordnung organisiert und identifiziert, im physischen Raum nicht. Und dafür sind wir in Vorbereitung des Kritis-Dach-Gesetzes, wo dann in einem Gesetz festgelegt wird, in verschiedenen Sektoren, welche Unternehmen, also welche Branchen zu kritischer Infrastruktur aus unserer Sicht dazugehören und welche nicht. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, der im Kritis-Dach-Gesetz mitnormiert wird, ist, dass wir bestimmte Mindestanforderungen erwarten. Also wenn wir sagen, das und das Unternehmen gehört zur kritischen Infrastruktur, dann erwarten wir auch bestimmte Mindestanforderungen bei der Sicherung des Unternehmens. Und der dritte Schritt ist dann, dass es so eine Art Monitoring gibt. Das heißt, dass es Berichtspflichten für die Unternehmen der kritischen Infrastruktur, voraussichtlich so Mitte 20.000 Unternehmen werden das in Deutschland sein, die dann regelmäßig berichten über das, was sie gerade tun. Das ist also nicht mehr unbeobachtet nach dem Motto, für kritische Infrastrukturen und deren Schutz ist die kritische Infrastruktur selber zuständig, sondern dass es mehr geleitet wird von der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Das ist sozusagen das, was im Kritis-Dach-Gesetz ist. Unabhängig davon haben wir versucht, dann auch mit dem gemeinsamen Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz Bund und Länder zusammen an einen Tisch zu bringen. Wir haben also eine geteilte Zuständigkeit, was Katastrophenschutz angeht. Für Katastrophenschutz sind eigentlich die Bundesländer zuständig. Der Bund ist für Zivilschutz oder für Verteidigungsangelegenheiten, wie man früher gesagt hat, zuständig. Man kann es aber aus meiner Sicht nicht sinnvoll voneinander trennen, sondern es macht eigentlich Sinn, dass man Bund und Land zusammenarbeiten dann dabei. Und ich würde jetzt keine Föderalismusreform anstrengen und die nächsten 20 Jahre mich nur auf juristischer Ebene unterhalten, sondern ich würde gerne, und da haben wir die ersten Schritte gemacht dazu, mit den Bundesländern gemeinsam die Aufgabe begehen. Dazu gibt es das gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz, wo es zum Beispiel dann auch darum geht, wie warnen wir Bevölkerung im Krisenfalle, wie schaffen wir es, die Bevölkerung in sich resilienter zu machen.
Wir haben ja aktuell auch, wir haben gerade über kritische Infrastruktur ja sowieso gesprochen, auch im IT-Bereich. So, wir haben jetzt da was ganz Neues, was sich immer mehr verbreitet, nämlich die künstliche Intelligenz im Bereich ChatGPT. Und ja, wie stehst du dazu? Wie siehst du da die Entwicklung vielleicht auch, die sich jetzt schon alles übergeben hat? Wir haben gesehen, man kann da Fotos irgendwie ganz spontan von früher irgendwie erstellen lassen, wie man vielleicht mal ausgesehen hat oder auch nicht. Und ja, wie siehst du das vielleicht?
Ja, ich glaube, dass man dazu keine politische Meinung entwickeln muss, weil das wird sich entwickeln. Also das ist so ähnlich, wie es früher ja Menschen gab, die meinten, Internet würde sich nicht durchsetzen. An den Lösungen zur KI kommen wir nicht mehr vorbei. Es ist unsere Aufgabe, das vernünftig zu regeln. Also ich sag mal, wenn KI einen Artikel für einen Politiker in einer Fachzeitschrift schreibt, dann muss er künftig auch kennzeichnen, dass das die KI geschrieben hat. Ich würde mir auch wünschen, wenn es parlamentarische Anfragen gibt, die aus einer KI herausstammen, dass das auch gekennzeichnet werden muss. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Und dann gibt es noch ein paar Sachen. Also es gibt ja gerade auf europäischer Ebene die Verhandlungen zur KI-Verordnung, wo es dann um solche Sachen geht wie biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung. Also jemand läuft an einer Kamera vorbei und ein System registriert, wow, das ist Hannes Langer, und antizipiert, wo wohl die nächste Kamera steht, wo er dran vorbeiläuft und man sozusagen ein Bewegungsprofil erstellen könnte. So, und das ist die Position der Bundesregierung, dass wir das nicht wollen, diese Echtzeit-Fernidentifizierung, und dass es ausgeschlossen werden muss und dass man verantwortlich mit so etwas eben umgeht, während andere Länder das ja auch tatsächlich zur Überwachung ihrer Bevölkerung dann auch einsetzt. Also mit KI kann man sehr viel sinnvolle, gute Sachen machen, wie eine viel genauere Krebsdiagnose bei Mammografien zum Beispiel. Aber man kann auch Dinge damit machen, die wir eigentlich in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht akzeptieren können. So, und damit das nicht passiert, dafür müssen Regelwerke aufgestellt werden. Und dafür sind Politiker eben zuständig, dafür zu sorgen, dass das auf vernünftiger Basis dann auch reguliert ist.
Ja, ich gehe davon aus, dass das Thema generell noch stärker wieder diskutiert werden wird. So, wir haben aktuell eigentlich sehr viele Themen, wie wir schon merken, was wir jetzt alles so besprechen, ob es jetzt Migration ist oder auch noch Corona, Nachfolgen, Katastrophenschutz, Rechtsruck, Demokratie. Aber vor Ort sind natürlich jetzt auch die Kommunen gefragt. Wir beide sind in dem Sinne, auch wenn du natürlich deine Hauptarbeit auf der Bundesebene machst, aber auch Kommunalpolitiker. Du bist im Kreistag des Landkreises Aurich, ich bin im Gemeinderat. Und ja, das Thema kommunale Wärmeplanung ist da ein Stichwort, was jetzt in den nächsten 3-4 Jahren eigentlich maßgeblich auch von den Kommunen erarbeitet, getragen werden muss. Ja, wie siehst du da die Herausforderung auch vielleicht bei uns im ländlichen Raum, im Landkreis Aurich? Die sind viele kleine Kommunen, die diese Aufgabe stemmen müssen. Ist es sinnvoll, dass die Kreise das irgendwie gemeinsam entwickeln mit den Kommunen oder alle individuell? Oder wie siehst du das?
Ja, man muss erstmal anfangen. Also die Idee, kommunale Wärmeplanungen zu machen, kam ja mit dem Heizungsgesetz. Also über die kommunale Wärmeplanung ist in der Öffentlichkeit ja wenig diskutiert worden, sondern vor allen Dingen darüber, dass man seine Gasheizung jetzt plötzlich nicht mehr austauschen kann. Der eigentliche Hintergrund dazu ist ja die Dekarbonisierung des Wärmesektors. Ich meine, wir müssen CO2-neutral sein spätestens 2045. So, wenn wir das nicht sind, es gibt ja auch Leute, die sagen, nein, das müssen wir überhaupt nicht und das wollen wir auch nicht. Nur dann müssen wir uns an der Küste darauf einstellen, dass es steigende Meeresspiegel gibt und damit sozusagen unser Eigentum, unsere Häuser, unsere Grundstücke massiv bedroht sind. Das ist das, worüber wir reden. Wir reden über eine echte Existenzbedrohung der nachfolgenden Generationen. Dazu müssen wir was machen. In den verschiedenen Sektoren. Im Strommarkt haben wir erneuerbare Energien gefördert. Auch kritisiert von der einen oder anderen Seite, aber am Ende würde ich sagen, jedenfalls in Ostfriesland weitestgehend akzeptiert. So, im Mobilitätsmarkt reden wir über Elektromobilität, auch kritisiert von der einen oder anderen Seite, aber ich finde, das gerät, um in dem Jargon zu bleiben, ganz schön ins Rollen, das scheint sich zu entwickeln. So, im Heizungsmarkt, also im Wärmemarkt, da sind wir darauf angewiesen, wenn wir den Wärmesektor elektrifizieren wollen, dass wir Wärmepumpen einbauen müssen. Bevor wir das aber machen, müssen wir erstmal darüber nachdenken, ob es Sinn macht, eine noch effizientere Wärmeversorgung zu wählen als eine Wärmepumpe. Und die noch effizientere Wärmeversorgung ist ein kommunales Wärmenetz. Das ist für Ostfriesen was ganz Ungewöhnliches. Also ich sage mal, in Ostdeutschland ist das überhaupt gar nicht ungewöhnlich gewesen, dass man Wärmeplanung hatte, Fernwärmesysteme hatte. Das war relativ üblich damals und auch jetzt noch in vielen Bereichen relativ üblich, in Städten sowieso. Auch in Westdeutschland und bei uns eher unüblich. Und es gibt nur ganz wenig kleine Wärmenetze, die wir meist an Biogasanlagen haben in Ostfriesland, aber das ist nicht wirklich nennenswert. Und es ist richtig, dass die Kommunen erstmal eine kommunale Wärmeplanung machen müssen, damit die Menschen, die in den Kommunen wohnen, wissen, werde ich eigentlich an diese kommunale Wärmeplanung anschließbar sein oder nicht? Wenn ich nicht anschließbar bin, dann weiß ich, muss ich meine Weichen dafür stellen, mir eine Wärmepumpe, wie auch immer geartet. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Wärmepumpen, Luftwärme, Erdwärme, Tiefenwärme und so weiter. Will ich jetzt keinen mit überstrapazieren, aber dann weiß man, man muss sich selber drum kümmern. Wenn ich weiß, 2027 ist es realistisch, dass ich an die Wärmeplanung meiner Kommune, meiner Gemeinde angeschlossen werden kann und in vielen Bereichen wird das möglich sein, dann brauche ich mir selber keine Gedanken über meine Heizung machen, sondern halt bis dahin sozusagen meine Heizung am Laufen und schließe mich dann an diese Wärmeplanung an. Und deswegen dürfen die Bürgerinnen und Bürger das auch von uns erwarten, dass die kommunale Wärmeplanung gemacht wird. Und ich finde die ein oder andere Wortmeldung auch übertrieben, das sei nicht möglich, das ist selbstverständlich möglich. Und ich halte das auch für richtig, wenn das nicht die Kommunen selber alleine machen müssen, sondern dass das der Kommunalverband macht, nämlich der Landkreis, der für seine Kommunen das dann auch in Auftrag geben kann. Und ich glaube, mein Gefühl sagt mir, dass bei dem, was wir an Windenergiepotenzialen haben, hier super gut auch der Elektrizitätssektor mit dem Wärmesektor nochmal auf einer kommunalen Wärmeplanungsebene nochmal hervorragend verbunden werden könnte. Das muss man natürlich miteinander rechnen, das muss man auch wollen. Aber ich glaube, da hätte man echt ein Potenzial, nochmal hier in der Region etwas zu schaffen, was man anderswo in Deutschland vielleicht nicht hat. Vielleicht würde man damit sogar den ein oder anderen alpin sozialisierten Bundesbürger davon überzeugen, dass eine Windenergieanlage doch nicht das Ende des Abendlandes ist.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben, wie gesagt, viele Themen angesprochen und ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam auch erstmal zum Ende. Was wünschst du dir vielleicht für die nächste Zeit, für die restlichen 2 Monate des Jahres, die wir jetzt noch haben? Du hast dieses Jahr, denke ich mal, schon sehr, sehr viel erlebt.
Ja, das kann man sagen.
Hast viel durch deine ganzen Termine in der, meine ich schon, ganzen Welt, wenn man das so sieht, viel erlebt. Was war vielleicht auch noch zum Schluss so ein kleines Highlight vielleicht für dich dieses Jahr? Ja, und was wünschst du dir für dieses Restjahr und vielleicht auch fürs nächste Jahr, was dann anders werden soll?
Also mein Highlight, um damit anzufangen, war etwas, was ich mir eigentlich heimlich schon immer gewünscht habe, aber mich nie getraut habe, das wirklich auszusprechen, weil ich dachte, das werde ich wahrscheinlich nicht erleben. Mein Highlight war, bei der Generalversammlung der UN in New York eine Rede zu halten über Katastrophenschutzmechanismen. Ja, das war ein ganz besonderer Moment, da in diesem Saal vor dieser grünen Marmorwand zu reden und dort auch nochmal einen Satz Plattdeutsch fallen zu lassen, das hat mir große Freude gemacht. Und ehrlich gesagt habe ich immer noch kalte Schauer, wenn ich darüber nachdenke. Das war ein ganz besonderer Moment. Was ich mir in den nächsten 2 Monaten wünsche, also ich werde jedenfalls alles dafür tun, was in meiner Kraft steht, mit den Menschen in meinem Wahlkreis bei jeder sich bietenden Gelegenheit über Demokratie zu sprechen. Also ich mache das jetzt in Schulen wieder verstärkt, noch stärker, als ich das vielleicht vorher gemacht habe. Ich mache das in jedem Gespräch, das ich privat oder dienstlich führe, weil ich mir echte Sorgen um unsere Demokratie mache. Sie befindet sich in der Schieflage und das wird nicht in diesen 2 Monaten ausreichen, sondern es ist eigentlich meine Agenda für die nächsten 2 Jahre, dafür zu sorgen, dass nicht die Populisten, diejenigen, die einfache, plakative Lösungen für extrem komplizierte Probleme bekannt geben und eigentlich was ganz anderes im Sinn haben, dass wir denen nicht das Feld überlassen, sondern dass wir den Menschen zeigen, wie wichtig Demokratie ist, dass zur Demokratie mitarbeiten gehört, dass es auch nicht nur Leiden ist, sondern auch Spaß macht. Ich habe nämlich Spaß an meinem Job. Und es auch dazu gehört, dass wir innerhalb unserer Partei, Hannes, Menschen dazu einladen, bei uns mitzumachen. Denn wir sind eigentlich eine coole Truppe, mit der man auch super gut arbeiten kann und in der es Spaß macht, miteinander sich auszutauschen. Und wir kommen manchmal nach außen hin so weg, als würden wir uns quasi ständig das Leiden Christi um die Ohren hauen. Und das ist ja, wie du weißt, definitiv nicht der Fall. Sondern es ist einfach klasse, auch Politik zu machen und vor allen Dingen Politik in der Sozialdemokratie machen zu können. Und davon würde ich gern noch mehr Menschen überzeugen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein gutes Schlusswort. Engagement für ein Thema oder für mehrere Themen, wo viele hinterstehen. Das ist ja quasi die Partei. Ist, glaube ich, einfacher, als wenn man Einzelkämpfer ist in der Situation und für die Demokratie sich stark zu machen, ist, glaube ich, auch einfacher in einer Partei und nicht unbedingt immer alleine. Also auch nochmal der Aufruf, wir nehmen gerne auch Gespräche mit euch auf, meldet euch gerne bei uns. Wir haben viele Treffen auch im ganzen Landkreis Aurich und auch darüber hinaus im ostfriesischen Raum, wo man uns kennenlernen kann. Und wir sind auch immer interessiert an den Meinungen. Das gehört eben zu der Demokratie dazu. Und ja, darum kommt gerne auf uns zu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Johann, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hätte mir viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, hätte mir auch unbedingt Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann das Jahr, vielleicht Ende Jahr, nochmal wir treffen können für eine Podcast-Folge. Und
so machen wir das.
Wünsche euch erstmal alles Gute und wir hören dann in der nächsten Folge wieder voneinander. Bis dann.